Wir Deutschen sind Weltmeister im Reisen. Wir Deutschen sind Weltmeister im Grübeln, im Missgönnen. Und wenn es darum geht, uns selber gut zu sein und uns selber wohlzufühlen mit uns und in uns, dann gibt's vielleicht noch einiges an Meisterschaft zu erreichen. Und vielleicht braucht es da gar keinen Vergleich. Vielleicht braucht es keinen Wettkampf gegen andere oder keinen Vergleich mit anderen, sondern vielleicht braucht es vielmehr ein weniger, nämlich ein weniger Suchen und ein mehr Sein. Mehr Sein in dir, mehr Ankommen in dir und mit dir zufrieden sein. Herzlich willkommen zu Moin Leben, mein durchaus astrologischer Podcast. Heute mit einer Folge zu genau dem Thema weniger suchen und mehr sein. Damit habe ich mich die letzte Zeit mehr beschäftigt, auch mit mir selber. Keine Frage, ich bin immer bemüht zu reflektieren. Ich bin immer sehr reflektiert oder reflektiere viel. Das fängt morgens an, dass ich meine Gedanken aufschreibe. Mit als erste Handlung, wenn ich aufstehe, dass ich mich an den Schreibtisch setze, eine Kerze anzünde, mein Buch aufklappe und egal was kommt, aufschreibe. Und die Gedanken, die ich da aufschreibe, die sind manchmal geordnet. Manchmal sind sie emotional, manchmal sind sie total verkopft. Also ein guter Gradmesser für mich, wie ich an diesem Tag unterwegs bin. Und das empfehle ich dir auch als eine Übung schon mal zu machen, etwas zu finden und sei es Morgenseiten schreiben oder eine Seite schreiben, in denen du dich selber einschätzen kannst, indem du selber mal so ein Gefühl dafür bekommst, wie du heute gerade drauf bist. Denn das zeigen die Zeilen schon sehr schön. Und was noch dazu kommt, es hilft mir sehr gut, in den Tag zu starten. Nämlich in allen Zeilen, die in mir sind oder die aus mir herauskommen, steckt ja immer auch etwas Unbewusstes mit drin. Also was ich nicht gerade vordergründig im Kopf habe, sondern was sich durchaus im Hinterkopf oder im Unterbewusstsein abgespeichert oder bearbeitet, verarbeitet habe. Wenn das ans Licht kommt, das heißt, wenn das aufs Papier dringt durch den Stift, den ich in der Hand halte, dann habe ich manchmal zum einen Aha-Momente und manchmal Momente, dass ich froh bin, dass dieser Gedanke aus mir raus ist. Und dann, wenn er einmal auf Papier steht, kann ich ganz anders damit arbeiten. Dann kann ich ganz anders damit umgehen. Und dann kann ich schauen, lohnt dieser Gedanke, dass ich mich dem heute widme? Ist dieser Gedanke so wichtig oder so wertvoll, dass ich mich dem mehr als einen Tag, also mehr als heute oder auch mehr als einen Moment widme? Oder aber auch zu erkennen, zu sagen, da habe ich jetzt so lange drüber nachgegrübelt, jetzt ist es vielleicht an der Zeit, diesen Gedanken einmal loszulassen. Und auch das kann sehr befreiend sein, das kann sehr lösend und erlösend sein. Viele Menschen, ich habe das gerade eingangs gesagt, gerade Deutsche, sind viel unterwegs. Das heißt, sie reisen gerne und die reisen gerne viel und reisen gerne in die entlegensten Winkel der Erde oder auch in gewohnte Gebiete. Das heißt, sie müssen ja gar nicht mal das Land verlassen. Für viele ist das Reisen einfach ein Ausbruch sozusagen aus dem Alltag und aus dem gewohnten Umfeld. Und dann kann es auch sein, dass man einmal durch halb Deutschland oder vielleicht sogar noch weniger fährt und reist, um einfach mal eine Luftveränderung zu haben oder aber, weil einem das Essen in der Region besonders gut schmeckt, weil man dort regelmäßig hinfährt, schon Freunde oder Bekannte gefunden hat, das heißt in der Pension, im Hotel kennt man sich und vielleicht reisen andere Familien zur gleichen Zeit ein, vielleicht kennen die Kinder sich und spielen miteinander. Also es gibt viele Gründe, innerhalb des Landes zu verreisen. Es gibt viele Gründe, auch nah, mittlere oder Fernreisen zu unternehmen, weil Menschen auf der Suche sind, weil Menschen irgendwo aus verschiedensten Gründen die Heimat verlassen oder das gewohnte Umfeld verlassen, zum einen, um andere Kulturen kennenzulernen, zum anderen halt, um etwas mal neue Eindrücke zu gewinnen, wenn es denn nach dem Urlaub oder nach der Reise wieder in den Alltag zurückgeht. Das heißt, viele Menschen sind unterwegs, immer auf der Suche, entweder nach der richtigen Richtung, auch das kann ein Grund sein zu reisen, der dann auch vielleicht eher im Unterbewusstsein stattfindet. Also gar nicht mal diese bewusste Suche nach fremden Kulturen oder nach anderen Kulturen oder Ländern oder Gebräuchen, sondern eher diese Unruhe, die in dir selber ist, wo du denkst, okay, hier zu Hause bin ich unruhig, wenn ich unterwegs bin, vielleicht geht es mir besser. Oder viele haben diesen Traum, irgendwo in der Ferne arbeiten zu können, den Rechner mitzunehmen und sich irgendwo hinsetzen zu können in die Sonne und dort arbeiten zu können. Und wer das schon mal gemacht hat, auch da nehme ich mich nicht von aus, von diesem Traum zu sagen, das wäre doch schön, von überall auf der Welt arbeiten zu können. Da kann manchmal die Luftfeuchtigkeit eine Rolle spielen. Die Hitze kann den elektronischen Geräten manchmal ein Dorn im Auge sein. Der Sand ist auch nicht gerade förderlich, weder fürs Telefon noch fürs Notebook oder für den Laptop oder fürs Tablet oder andere Geräte. Also wer das schon mal mitgemacht hat oder für sich selber so den Gedanken gehabt hat, ich sitze am Strand und gemütlich habe ich hier meinen Laptop auf dem Schoß und klimper da ein bisschen was rein oder notiere meine Gedanken elektronisch, der wird sich wahrscheinlich schnell selbst eines Besseren belehrt haben, dass das nicht unbedingt die beste Idee sein muss. Auf jeden Fall nicht, wenn du unter Palmen und bei 30 und mehr Grad sitzen willst, weil die Geräte relativ früh den Geist aufgeben. Das heißt also, manche Menschen wollen bewusst ein anderes Leben leben, als sie hier vorgefunden haben oder als sie es bisher kennen. Und manche Menschen haben damit ja durchaus auch für sich einen gewissen Erfolg. Das heißt, sie finden etwas in einem anderen Land, auf einem anderen Kontinent, was sie zu Hause, also in ihrem Geburtsland, vielleicht nicht gefunden haben. Und auch da die Frage, ob sie sich da genügend angestrengt haben oder ob es in einem anderen Land tatsächlich leichter ist, vermeintlich, oder tatsächlich diesen Weg zu gehen. Dann gibt's ja verschiedene Reiseformate, also Fernsehformate, wo Menschen begleitet werden, die ins Ausland gehen. Und auch da sieht man viele scheitern. Und da sieht man aber auch, dass der Wunsch, die Unzufriedenheit, die mich zu Hause beherrscht, im Ausland, wenn ich unter Palmen lebe oder Sonne ist ja dann doch für viele Menschen, würde ich mal sagen, der überwiegende Teil, die sagen, ich will in einem Land leben, wo das ganze Jahr die Sonne scheint oder wo es wärmer ist als zu Hause und wo die Einheimischen entspannter sind als hier zu Hause und vergessen dabei, dass wenn sie dahin kommen, sie ja keine Einheimischen sind, sondern erstmal Fremde in einer neuen Umgebung sind. Und manche von denen werden dann zu Einheimischen und manche werden niemals den Anschluss finden, weil sie dann doch auch im Ausland an ihren alten Gewohnheiten festhalten und eher die Erwartung haben, das Umfeld muss sich auf sie einstellen, aber umgekehrt nicht. Das Ganze hat für mich auch einen gewissen spirituellen Aspekt. Und mag sein, dass ich da jetzt schon relativ früh in dieser Folge den einen oder anderen verliere. Aber meine Überzeugung ist durchaus auch, dass es einen gewissen Grund gibt, warum wir in ein bestimmtes Land geboren wurden und warum wir in eine bestimmte Familie geboren wurden. Und das Ganze hat aus meiner Sicht, aus meiner Überzeugung, einen karmischen Ursprung. Das heißt, wenn man sich darauf einlassen kann, dass wir als Seele inkarnieren oder als Wesenheit inkarnieren in ein Leben. Das heißt, dass unser Bewusstsein nicht stirbt, wenn wir den physischen Tod oder den menschlichen Tod sterben, dass wir dann als Bewusstsein oder als Seele weiter bestehen. Das ist nicht nur ein für manche tröstlicher Gedanke, es ist zum anderen auch eine Aufgabe, die da drin liegt. Weil, egal, ob jetzt in der Natur, ob du die Evolutionstheorie siehst oder schaust, einfach, dass alles Leben nach Entwicklung strebt, auch die Seele nach Entwicklung strebt, dann kann man sagen, okay, das Leben wird nur lebenswert, wenn es nur einmal stattfindet. Und dann kann ich gucken, dass ich aus diesem Leben das Maximum heraushole, nämlich, dass ich möglichst wenig arbeite und möglichst viel durch die Weltgeschichte reise, um möglichst viel zu sehen, zu erleben, um am Ende dieses Lebensabschnitts sagen zu können, Ich hatte ein erfülltes Leben. Das wünsche ich vielen und viele haben es ja trotzdem nicht. Und da ist es dann egal, ob sie viel Geld haben, über Geld verfügen oder aber ob sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten nicht alles leisten konnten. Also Gründe gibt es genug, warum man im Laufe eines Lebens oder am Ende eines Lebens vielleicht nicht so zufrieden ist. Mir hilft der Gedanke zu sagen, wir sind nicht nur einmal hier auf der Welt, sondern wir sind Bewusstsein, das sich von Lebensspanne zu Lebensspanne mit Aufgaben konfrontiert sieht und dementsprechend unterschiedliche Entwicklungsstadien hat. Und da könnte man jetzt ja auch wieder sagen, ne, was ist besser, was ist schlechter? Also welcher Mensch ist besser oder schlechter als der andere? Darum geht's überhaupt nicht. Es geht nicht um besser oder schlechter, es geht eher darum, für sich selber herauszufinden, in welchem Bewusstsein wir inkarniert sind, also in diesem Leben angekommen sind, und herauszufinden, was denn die Lernschritte sind, die ich in diesem Lebenszyklus für mich zu gehen habe. Und das ist etwas, wo ich sage, da weiß ich nicht, ob ich das in der Sonne in einem fernen Land finde und ein Stück weit vielleicht verdränge oder mich ablenke von dem, worauf es im Wesentlichen ankommt. Und ob es dann nicht eher sogar darum geht, dass ich mich dem Zuhause widme, in dem Zuhause, in dem Land, in dem Umland, in dem Umfeld, in dem ich geboren und aufgewachsen bin, mich dort mit den Themen auseinanderzusetzen, die in diesem Leben, in meinem Leben, in dieser Inkarnation eine Rolle spielen. Und das ist etwas, worüber ich mir in letzter Zeit sehr, sehr viele Gedanken mache und wo es in vielerlei Hinsicht darauf kommt, auch zu sagen, womit lenke ich mich vom Wesentlichen ab? Und da gibt's genügend Dinge. Das heißt also, ich finde schon, jeden Tag etwas zu tun. Aber wenn ich genau hinschaue, kann ich immer fragen, ist das, was ich jetzt gerade tue, zu meinem eigenen Besten im Moment? Und jetzt nicht im Sinne von, wie kann ich meinen Erfolg maximieren, sondern dient das meiner Weiterentwicklung, das jetzt zu tun oder nicht? Bin ich also generell in der richtigen Richtung für mich unterwegs und beschäftige ich mich grundsätzlich mit den richtigen Dingen? Und das kann emotional sein oder kognitiv, das heißt also auf die unterschiedlichen Weisen auch, dass ich mir bewusst Stopps setze im Alltag, in denen ich mich immer mal wieder zurückbesinne und frage, ob das, was ich gerade tue, förderlich ist oder eher hinderlich ist für mich. Zurück zu den Menschen. Viele Menschen sind unterwegs, immer auf der Suche nach der richtigen Richtung, den nächsten Schritt, eine Antwort, die endlich Halt gibt. Und ich hoffe, dass ich mit meiner kurzen Ausführung gerade schon eine andere Richtung, vielleicht einen Gedanken einpflanzen konnte in dir, der auch nicht neu ist und der nicht von mir ist. Das heißt also, es ist jetzt nicht, dass ich mir das ausgedacht habe, sondern dass die vielen Jahre, in denen ich mich jetzt mit mir beschäftige, mit spirituellen Praktiken auch beschäftigt habe, mehr und mehr zu der Erkenntnis gekommen bin, dass das für mich ein lohnenswerterer Weg ist, mich intensiver mit mir auseinanderzusetzen, als dem Mainstream zu folgen, als anderen Vorgaben zu folgen oder zu denken, zu glauben, zu sehen, da wo die Massen hinströmen, da muss es gut sein, weil die Masse irrt sich nicht. Das würde ich halt vehement eher, dem würde ich widersprechen, dass es mir eher darum geht, zu schauen, dass wir alle für uns selber an unserer Entwicklung arbeiten und nicht um uns von der Gesellschaft abzuwenden, sondern um durch ein bewussteres Handeln mit mir selber, durch ein bewussteres Agieren in meiner Persönlichkeit, dass ich dadurch weniger Nöte habe, die ich kompensieren muss oder mit etwas anderem stopfen muss. Und das ist vielleicht nicht schön für einige Konsumgüterbranchen, wenn wir Menschen dadurch weniger konsumieren, indem wir mehr bei uns selber ankommen und nicht nach der einen Tasche jagen oder nach dem neuesten Sneaker oder irgendeinem Kleidungsstück, einem Duft oder einer Reise wieder, dass wir vermeintlich meinen, wenn wir das nur einmal schaffen, wenn wir das nur einmal erlebt haben, dann geht es uns gut, sondern eher zu gucken, dass wir mit dem, was wir haben, gut zurechtkommen, dass wir mit dem, was wir haben, zufrieden sind und den Frieden in uns selber finden, und dann merken, okay, so viel mehr braucht es gar nicht. Der Gedanke würde ja auch dahin führen. Weniger Konsum, ja, ist für den Handel oder für den Anbieter von Produkten und Dienstleistungen, die dem Konsum frönen, nicht förderlich. Und in Deutschland, wenn ich die Zahl jetzt richtig in Erinnerung habe, ich habe sie letztens mal gesehen, im Jahr 23 oder 24 war alleine die Tourismusbranche mit über 80 Milliarden Euro dabei. Das heißt, hat einen Umsatz gemacht von über 80 Milliarden Euro in Deutschland, im deutschen Markt. Das heißt also ausgehend oder gebucht in Deutschland, dann in alle Welt, aber über 80 Milliarden Euro haben die Deutschen ausgegeben in einem Jahr fürs Reisen. Und ich frage mich dann immer, okay, mit den Gedanken, die ich gerade schon hatte, mit dem, was ich gerade vorgegeben habe, ob alle zurückkehren und sagen, die Reise hat sich aber mal richtig gelohnt. Durch diese Reise hat sich mein Leben nachhaltig verändert. Oder ich habe auf dieser Reise so viel Kraft tanken können, dass ich jetzt für den nächsten Zeitraum bis zur nächsten Reise gut aufgeladen bin. Ich traue mich zu sagen, dass es beim Großteil der Menschen sehr, sehr schnell wieder abflacht, wenn sie erstmal wieder hier sind, wenn sie wieder in ihren Alltag zurückgekommen sind. Und dass man dann im Nachhinein, wenn man schon mal denkt, alleine bei 80 Milliarden sind das ja im Durchschnitt 1.000 Euro pro Nase, egal wie alt, im Jahr für Urlaub. Und da wir wissen, dass sich nicht jeder einen Urlaub für 1.000 Euro im Jahr leisten kann, also steigert sich der Betrag dann ja auf die, die sich's leisten können. Das heißt also, es gehen ein paar 1.000 Euro im Jahr für Reisen drauf oder werden investiert, gezielt investiert. Und da kann man sich mal fragen, wie viele dieser Menschen, die sich die Reisen leisten oder gönnen, am Ende tatsächlich gestärkt, auch innerlich gestärkt aus der Reise zurückkehren. Da gibt's schöne Bilder. Auch das ist ja, viele Reisen inzwischen ja nur noch, um mit Bildern nachweisen zu können, dass sie irgendwo gewesen sind oder ihre Social-Media-Kanäle zu füllen mit Bildern, um zeigen zu können, guck mal hier, die Kreuzfahrt, die wir uns leisten konnten, guck mal hier. Und da sind ja auch schöne, wie Influencer das sehen und wie die Realität aussieht, gibt's ja schöne Gegenüberstellungen auch in Social Media. Und es bleibt immer die Frage, muss der Mensch, nur weil er es kann, in jedem Winkel der Erde da sein? Müssen. Es gibt Bilder aus dem Pantanal oder Videos aus dem Pantanal. Wenn du Naturdokus guckst, dann denkst du, das ist unberührte Natur. Wenn du dann mal die Realität siehst, dass da zig Boote durchschippern mit Touristen in teuersten Ausrüstungsgegenständen, die aber nur auf ihre Sicherheit bedacht sind. Das heißt also immer mit einem Guide fahren, dann mit einer geführten Reise und dann bist du mit 10, 20 Booten und freust dich, wenn du ein Wasserschwein siehst oder ein Kaiman siehst oder vielleicht sogar mit ganz, ganz viel Glück einen Jaguar zu sehen kriegst und fotografieren kannst. Wenn du die Jeep-Safaris durch Afrika fahren siehst, die in einem Riesenpulk auch wieder mit mehreren Autos hintereinander die Big Five sehen wollen. Wenn du die Mount Everest-Besteigung dir anguckst, die wo Menschen ja fast schon sterben alleine, weil sie im Stau stehen, um auf den Gipfel zu kommen. Also guck dir einfach mal, recherchier mal ein bisschen im Internet und frag dich dann, ist es das? Ist es das für dich, diese vermeintlich individual touristischen Aktivitäten vorzunehmen, in dem Land dir selber vorzugaukeln, dass deine Devisen die Menschen in dem Land mit Geld versorgen oder dass die Menschen davon leben können, dass Touristen im Land sind? Ich wage es zu bezweifeln, dass das für alle Länder gilt und dass alle Menschen in die Touristenströme, Boote, Flugzeuge fliegen, total glücklich darüber sind, dass da jetzt in ihrem Lebensraum Hotels oder Resorts gebaut werden, die so naturnah wie möglich gemacht sind, aber wo kein normales Leben mehr möglich ist für die Menschen, die dann verdrängt werden, weil sie nun zufällig gerade strandnah oder meeresnah oder an einem schönen Ausguckspunkt in der Nähe gewohnt haben. Überlegt euch bitte bei allem, was ihr macht. Und klar, fragen wir uns das selber auch, also auch selbstkritisch genug, ob das alles nötig ist und ob das auf Generationen in die Zukunft hinaus vertretbar ist, dass wir jederzeit an jeden Punkt der Erde reisen können wollen. Und ein Ding ist mir letztens auch sehr quergeschossen von einem Reisejournalisten, der von Malediven gesprochen hat und sich daran aufgegeilt hat, dass er es total cool fand. Als er ankam, standen 20 Mann Personal am Steg und haben ihn in Empfang genommen und waren dankbar dafür, ihm dienen zu dürfen. Und da habe ich gedacht, also ich weiß nicht, ob der Mensch nicht viel von der Welt gesehen hat, dass er meint, das wäre authentisch, dass die Menschen auf den Malediven herzlich sind und freundlich sind und sich nur darauf freuen, europäische Touristen bedienen zu dürfen und einen Butler da stehen zu haben, der ihn vor Störungen während seiner Konferenzcalls, die er auf den Malediven führen musste, dass der Butler dafür gesorgt hat, dass um sein Haus herum Ruhe geherrscht hat. Kann sich jeder ein eigenes Bild von machen. Mich macht sowas eher ärgerlich, fast traurig oder verbittert auch. Das ist so nicht, weil andere Menschen sich vermeintlich vielleicht mehr leisten können und ich mir träumen würde, auch an diese Erlebnisse heranzukommen. Ich sehe eher auch die andere Seite und die Menschen, die davon betroffen sind und deren Lebensraum zerstört ist, deren Lebensgrundlage auch zerstört wurde und das dann immer noch als Entschuldigung oder Erklärung genannt wird, wir bringen ja auch genügend Geld in das Land. Und dann guck dir die Länder mal an, guck dir alleine mal Mallorca an, na, was ja für uns alle naheliegend ist, wie zugebaut diese Insel ist. Und zu Recht, meiner Meinung nach, auch viele Mallorquiner mittlerweile auf die Straße gehen, weil sie sich ein Leben auf der Insel nicht mehr leisten können, in ihrer Heimat nicht mehr leben können. Und das eine ist der Tourismus, der Hotels oder Unterkünfte baut. Das andere ist für mich auch ein Thema, darüber habe ich aber in mehreren Folgen schon gesprochen, auch so ein Geschwür wie Airbnb, was vorgaukelt, dass man dadurch dann auch Alternativen hat zu Hotels. Und das mag alles sein, aber es verdrängt im Endeffekt auch Wohnraum. Und allein in Deutschland gibt es Studien drüber, sind die Mietpreise in Metropolen bis zu mehr als 30% gestiegen durch etwas wie Airbnb. Das heißt, Mietwohnungen können natürlich hochpreisiger vermietet werden, wenn du sie mehrmals im Monat oder nächteweise vermietest, als wenn du sie an Dauermieter, die da drin wohnen wollen oder wohnen müssen, zur Verfügung stellst. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, freier Markt hin oder her, da würde ich mir wünschen, dass politisch auch ein Stück weit reguliert wird in diesem Markt. Wenn seit Jahren, Jahrzehnten, eigentlich schon ja seit vielen Jahrzehnten darüber gesprochen wird, dass der Wohnraum knapp ist, und das gilt nicht nur für unser Land, sondern für viele andere Länder auch, dass man dann doch schauen sollte, ob man das nicht reguliert, wer Mietraum hat, in wie viel Prozent oder was auch immer er den dem freien Markt zur Verfügung stellen muss, weil dadurch wäre das Angebot dann größer an Mietraum. Und mit einem größeren Angebot dürften die Mieten dann auch sinken. Und das Gegenteil ist ja der Fall. Die Mieten steigen nicht nur in den Metropolen, auch in den Randregionen, genau durch unter anderem solche Maßnahmen, dass nämlich der Mietraum kurzfristig sehr viel teurer angeboten wird, als er eigentlich wert ist. Okay, jetzt haben wir da einen kleinen Exkurs gemacht, habe ich mich ein bisschen vergessen, aber das sind so Themen, die mich beschäftigen. Also ich gucke mir dann, muss ich ganz ehrlich sagen, lieber eine Doku im Fernsehen an, als dass ich sage, ich bin mit dem Jeep irgendwo durchgefahren und konnte einen Löwen noch von hinten fotografieren oder auch, dass die angefüttert werden, damit sie dann irgendwo im Schatten liegen und man den Touristen vorgaukeln kann, das ist freie Wildbahn, die man da durchreist. Und oh, guck mal da, ein Löwenrudel. Oft wird mehr gesucht oder umso mehr gesucht wird, desto mehr verliert sich oft das, worum es eigentlich geht, nämlich das eigene Sein. Und darüber habe ich, glaube ich, gerade genug gesprochen. Also sich vorzumachen, dass Menschen einfach nur glücklich sind, dass sie unsere Gastgeber sein dürfen. wie gesagt, es darf in einem gewissen Rahmen so gesehen werden, dass es Menschen, Kulturen gibt, die sehr viel gastfreundlicher sind als wir. Auch das ist ja so ein Trugschluss, der da drin steckt. Wir wollen überall auf der Welt willkommen geheißen werden und meinen, ne, wir bringen ja schließlich Geld mit in das Land. Und umgekehrt gehört Deutschland nicht gerade zu den gastfreundlichsten Ländern weltweit. Also auch da ist ein kleiner Widerspruch in sich mit drin. Ich würde dich gerne in eine Art Zwischenraum heute mal mitnehmen, also in einen Gedanken, eine Erfahrung und in eine Einladung mit der Frage einleiten, was wäre, wenn du nicht noch etwas brauchst, sondern wenn du schon längst da bist. Wenn du also nicht in der Ferne vielleicht dein Glück findest, sondern wenn das Glück bereits in dir ist und wenn du verschiedene Wege ausprobiert hast, in deinem Leben dein Glück zu finden, dann schau einfach, ob du das Glück nicht bereits in dir trägst und was du dafür tun kannst, dass du deinem eigenen Glück auf die Sprünge helfen kannst. Wenn also das Problem nicht das Fehlen, sondern das Überlagern ist, dass du meinst, du musst irgendwohin, dass du meinst, du musst noch Betrag X auf deinem Konto haben, wenn du meinst, du musst noch viele, viele andere Dinge tun, oder wenn du auf dem Weg, dass du noch gar nicht so sehr bewusst dabei bist, durch viele Kompensationen dieses Gefühl der Unzufriedenheit in dir selber zu unterdrücken versuchst. Auch ich bin lange mit Geschwindigkeit unterwegs gewesen in meinem Leben. Auch ich habe Konzepten gefolgt, habe Rollen gespielt oder habe Rollen eingenommen, Erwartungen erfüllt. Und darin war ich gut, sehr gut sogar, über viele, viele Jahre. Ich bin heute 53, also ich war über 20 Jahre angestellt, über 20 Jahre auch in leitenden Positionen und sowohl als Angestellter als auch als Führungskraft ist man einem gewissen Druck, einem gewissen Erfolgsdruck ausgesetzt und die Rolle habe ich gerne angenommen. Na, smart zu sein, charmant zu sein, nett zu sein und das passte gut, also verklicker du denen das mal. Na, dass man dann doch irgendwie mit ein bisschen Honig um Bart doch irgendwo mit Schmeicheleien oder aber auch mit dem Status, der damit verbunden ist oder verbunden war, leichter Dinge macht oder umsetzt, auch wenn sie ein Stück weit gegen das eigene Ideal ist oder gegen die eigene Persönlichkeitsstruktur sind. Und das ist eine gewisse Zeit erfüllbar, eine gewisse Zeit geht das, aber irgendwann macht das System dicht oder spürst du, dass das nicht der richtige Weg ist. Und auch darüber habe ich schon häufiger gesprochen. Und auch mir wurde klar, ich funktioniere, aber ich bin nicht mehr wirklich da. Vielleicht war ich auch vorher so noch nicht wirklich da, weil das ist dann auch in jüngeren Jahren, sucht man ja nach irgendeiner Identität oder nach einer Ausrichtung, nach einer Position, nach einem Weg, das heißt also einem Feld, in dem man gut ist oder wo man gerne lernt, wo man Fuß fassen kann, wo man Karriere machen kann oder auch ein Stück weit Zufriedenheit findet. Da war vorher die Suche überhaupt, eine Richtung zu finden. Wenn man dann eine vermeintlich richtige Richtung gefunden hat, dann engagiert man sich da und bringt sich ein und unterdrückt vielleicht auch das eine oder andere, nämlich um die nächste Karrierestufe zu erreichen, überhört man vielleicht schon mal die innere Stimme, das ein oder andere Mal. Nicht nur die innere Stimme, sondern viele Beziehungen gehen ja auch daran kaputt, dass ein Partner seinem Karriereweg folgt oder seinen Zielen folgt, um erfolgreich zu sein, auch häufig mit der Erklärung, ich tue das ja auch für dich, ich tue das ja für uns oder ich tue das für die Familie. Aber nicht einsieht, dass die anderen mehr darunter leiden, auch, dass die Person selber darunter leidet, der Karriere zu folgen und darüber alles andere zu unterdrücken. Und dann irgendwann vielleicht in diesen Strudel reinkommt, es geht nicht mehr ohne Hilfsmittel, es geht nicht mehr aus natürlicher Kraft, diese Rolle aufrechtzuerhalten. Und dann kommen vielleicht andere pushende Mittelchen dazu oder Beziehungen gehen kaputt, Ehen scheitern, Familien brechen auseinander. Und rückblickend sind dann viele reumütig oder aber steigern sich noch mehr in diese Rollen rein. Und ich möchte nicht falsch verstanden werden. Also ich bin für Erfolg. Ich bin dafür, dass Menschen in dem, was sie gerne machen, was sie gut tun, sehr erfolgreich sind und dass sie sehr, sehr viel auch für das verdienen, was sie sich angeeignet haben, ist, glaube ich, das der bessere Begriff dafür. Wenn es nicht zu Lasten anderer geht, wenn es nicht auf dem Rücken anderer ist. Also auch da braucht es eine gesunde Balance. Und ich bin auch dafür, dass mehr Menschen, und das ist ja mit Teil des Ganzen, worüber ich hier rede, dass mehr Menschen zu sich finden und zu ihrem persönlichen Glück. Und zu dem persönlichen Glück gehört bei dem einen vielleicht die Sicherheit auf dem Bankkonto, zu sagen, da ist ein Polster, was mich über eine gewisse Zeit trägt. Und bei anderen Menschen ist es das gar nicht, da geht es gar nicht drum, sondern da ist es dann der erfüllte Alltag oder liebevolle Begegnungen mit anderen Menschen. Und auch das ist das Schöne daran, es gibt nicht den einen goldenen Weg, es gibt nicht den einen Paradeweg, dem alle folgen müssten, um am Ende glücklich zu sein. Und das ist etwas, was ich in meinen Beratungen, die ich durchführe, mehr und mehr auch als Erkenntnis mitnehme, die schon lange da war, aber die sich doch mit jeder neuen Person, mit der ich spreche, noch mehr stärkt, wie unterschiedlich, wie individuell unsere alle Lebenswege sind. Und auch um herauszufinden, was ich vorhin schon mal gesagt habe, was ist denn der karmische Auftrag einer jeden Person in diesem Leben? Welchen Rucksack bringen wir noch mit aus vergangenen Inkarnationen und wo gilt es loszulassen? Auf der einen Seite also die Last der Ahnen oder die Last der vergangenen Inkarnationen auch hinter uns zu lassen und umgekehrt zu schauen, was ist denn die Lebensaufgabe für diese Lebensspanne? Womit darf, womit muss, womit soll ich mich auseinandersetzen? Wem muss ich mich stellen, um im nächsten Leben, in der nächsten Inkarnation, auf der nächsten Stufe ankommen zu können? Also es ist im Grunde nicht unbedingt der Wettlauf mit den anderen oder der Wettbewerb mit den anderen, sondern es ist der Wettbewerb mit sich selbst. Und da kann es ja helfen zu wissen, woran orientiere ich mich, woran kann ich mich orientieren, was ist meine Lebensleitlinie? Und ich hoffe, auch das kommt schon mehr und mehr durch, dass dann die Lebenslinie eines Individuums, eines Kindes, nicht der Lebenslinie der Eltern entspricht. Es kann stellenweise oder streckenweise parallel laufen, aber es ist trotzdem ein individueller Weg, den jeder von uns selbst gehen muss. Mit mehr oder weniger Unterstützung, in jedem Fall mit dem Bewusstsein, auf sich selber zu gucken, bei sich selber anzukommen und an der richtigen Stelle zu erkennen, wer oder was kann mir jetzt hier weiterhelfen. An der richtigen Stelle zu erkennen, kann oder will ich so weitermachen wie bisher? Oder wann ist höchste Eisenbahn gegenzusteuern und vielleicht den einen Weg zu verlassen, um auf dem anderen Weg entweder besser voranzukommen oder mehr zu mir selbst zu finden? Auch in mir war ein Moment, in dem Klarheit für mich eine neue Bedeutung bekommen hat. Das war in dem Moment des vermeintlichen Scheiterns, des Zusammenbrechens, als ich auch vor 10 Jahren, gut 10 Jahren, in eine Sinnkrise gekommen bin, aus der Anstellung heraus. Also es war nicht aus der puren Freude, sondern wirklich aus der Notwendigkeit, die ich erkannt habe, wie ich gerade gesagt habe, also ich bin nicht mehr wirklich da und ich habe mich selbst mehr und mehr verloren. Und ich hatte das Glück, eine Partnerin zu haben, die sehr intensiv in dem Bereich arbeitet, die mich sehr unterstützt hat in meiner Entwicklung, in meinen dunklen, trüben Zeiten, die gesagt hat, du hast all die Jahre auch dafür gesorgt, dass ich mich entwickeln konnte, jetzt vertraue darauf, dass ich das hier auch halten und tragen kann. Und ich hatte meine Themen als Mann, als Vater, als vermeintlicher Versorger der Familie, als mit gewissem Status auch gelebt. Das heißt also Funktionen, Positionen gehabt, die auch mit netten Sachen nebenbei vergütet wurden oder die auch ganz, ganz schön waren und unser Leben auch angenehmer gemacht haben. Aber es ging halt nicht mehr, weil der Preis, den ich dafür gezahlt habe, zu hoch wurde, zu hoch war. Und heute, 10 Jahre später, kann ich auf diesen Zeitraum zurückgucken und sagen, das war wichtig für mich, das war hilfreich für mich und das war genau gut so, wie es war. Heute weiß ich auch, es war genau der Zeitpunkt, wo es in den Bereich der Midlife-Crisis geht, also Anfang der 40er Jahre, wo es intensivere Auseinandersetzungen damit gibt. Und bei mir war es schmerzhaft, es war psychisch, also es war wirklich, hätte ich so weitergemacht, weiß ich nicht, wo ich heute wäre. Jetzt muss man dazu auch sagen, dass mindestens eine der Firmen, für die ich gearbeitet habe, inzwischen ja auch Konkurs angemeldet hat. Also auch die Frage wäre, wie wäre es für mich innerhalb des Weges überhaupt weitergegangen, wenn ich da geblieben wäre. Also ich kann sagen, rückblicken, vieles richtig gemacht, aber die schmerzhaften Erfahrungen, die ich gemacht habe, die waren für mich gut, die waren für mich hilfreich, mit dem Abstand mehrerer Jahre. In der Situation selber, die sich ja auch über Jahre hingezogen hat, war ich bestimmt ungenießbar, war ich bestimmt kein guter Partner im Sinne von Freund oder irgendwas, sondern ich war sehr mit mir selbst beschäftigt und habe, wie gesagt, mit Unterstützung in erster Linie meiner Frau, aber auch anderer Berater, Coaches oder Mentoren, Ärzte, die mich auch begleitet haben, auf den Weg gefunden. Nicht nur, ich würde auch nicht sagen, nicht wieder auf den Weg gefunden, weil ich gehe heute einen ganz anderen Weg, als ich früher gegangen bin. Auf dem Weg, den ich heute gehe, kann ich alle Erfahrungen, alles Wissen, was ich mir früher aneignen konnte, nutzen. Aber ich bin auch froh, nicht auf den Weg, den ich vorher gegangen bin, zurückgegangen zu sein. Und auch das ist ein wichtiger Teil, den ich dir hoffentlich vermitteln kann in diesem Podcast, in diesem Format, nicht nur heute in der Folge, sondern generell, dass du nicht fragst, was ist der Plan, sondern was stimmt jetzt wirklich für mich? Also nicht zu schauen, was andere Leute für dich vorsehen oder vorgesehen haben, als jüngerer Mensch deine Eltern, vielleicht bei manchen auch sogar in älteren Jahren noch, dass die Eltern so viel Einfluss haben, dass sie für dich das Leben vorplanen und du das erfüllst. Oder am Anstellungsverhältnis, dass andere deine Karriere planen und dass du immer wieder hingehalten wirst, dass du vertröstet wirst, dass du geködert wirst mit, ja, jetzt musst du nur noch dies, das machen, um Partner zu werden. Na, also das wäre dann so im Kanzleien- oder Consulting-Bereich vielleicht, na, dass du ein gewisses Kontingent erfüllen musst, um Partner zu sein, eine gewisse Seniorität mitbringen musst. Auf der anderen Seite, dass du bestimmte Dinge umsetzen musst. Wer ist der schärfste Verfechter der Geschäftsleitlinien, ne, dass man dadurch dann die Karriereleiter erklimmt. Also da Gründe gibt es genug, wo andere Leute für dich planen und wo du dann dich vielleicht entweder flexibel machst oder ein Stück weit verleugnest, um dem Weg zu folgen. Jetzt sind wir ja nicht nur Individuen, sondern wir sind auch ein Kollektiv und die Zeiten verändern sich auch und die Zeitalter verändern sich auch. Und wir merken gerade, dass Konzerne mehr und mehr ins Straucheln geraten, dass es einige wenige ganz, ganz große Player gibt da drin, die mehr und mehr an sich reißen, aber auch deren Zeit wird irgendwann gezählt sein. Und dann ist ja die Frage, was kommt denn nach dem Crash, wenn jetzt mehr und mehr Stellen freigesetzt oder abgebaut werden, wenn mehr und mehr Mitarbeiter gucken müssen, die jahrzehntelang treu und ergeben ihren Dienst erfüllt haben, wie finden die denn in ein neues Leben? Wie finden die denn in eine erweiterte Existenz, um sich selbst, ihren Familien, ihren Partnerschaften das Leben weiter zu ermöglichen? Was passiert denn, wenn man liest, da sind mehrere tausend Mitarbeiter werden abgebaut? Die gehen ja nicht alle in Altersteilzeit. Und selbst wenn, wer soll das denn bezahlen? Also es gibt viele, viele Gründe, gute Gründe aus meiner Sicht dafür, dass du anfängst, bei dir selber hinzuschauen, wie du dein Leben lebst und dass du auf der Basis dessen, was du da siehst und was du für dich selber erfährst, auch dir die Frage stellst, kann und will ich so weitermachen wie bisher? Und wenn du hier nochmal die Frage dir stellst, einmal, was ist der Plan? Auf der anderen Seite, was stimmt jetzt wirklich für mich? Dann wirst du vielleicht spüren, dass die ehrlichste Antwort darauf nicht laut ist, sondern eher still in dir. Und mit der Stille der Antwort in dir selber wünsche ich dir, ich wünsche es auch mir, dass du dieser Stimme lauscht, dass du dieser stillen Stimme in dir selber lauscht und mehr Beachtung schenkst und mehr danach handelst, was dein Inneres dir signalisiert, als dass du danach gehst, was andere von dir erwarten oder was andere, wo andere dich hinlenken wollen. Und mit dieser stillen Stimme, dass du dann lernst, auch dich deiner Partnerin, deinem Partner anzuvertrauen und gemeinsam zu besprechen, dass du so nicht weitermachen kannst oder so nicht weitermachen willst wie bisher. Und du wirst überrascht sein, dass dein Partner oder deine Partnerin das vielleicht schon sehr viel besser weiß als du. Weil die Menschen um uns herum beobachten uns. Und wenn es liebevoll, ein liebevolles Miteinander ist, dann werden sie ja eher erleichtert sein, als dich weiter leiden zu sehen. Und auch Kinder wollen eher Zeit mit ihren Eltern verbringen, mit liebevollen, zugewandten Eltern, als dass sie sich dran irgendwas hochziehen können, wie erfolgreich die Eltern sind. Oder halt auch nicht erfolgreich sind. Also Menschen, Kinder wollen, dass die Eltern zufrieden sind. Und dass die Eltern für sie da sind, aber auch, dass die Eltern für sich da sind. Also auch da ausgewogen, zufriedene Menschen strahlen Zufriedenheit aus und das strahlt positiv auf das Umfeld aus. Ich arbeite mit vielen Menschen, die viel wissen. Das heißt, die sich selbstständig gemacht haben mit Ideen, die also vielleicht schon den Weg gegangen sind, den ich gerade beschrieben habe, der dir vielleicht noch bevorsteht. Aber auch die Menschen sind nicht alle selbstständig, sind teilweise in Angestelltenverhältnissen, sind teilweise verbeamtet. Auch das ist ja ein wichtiger Part. Sind teilweise in kleinen, also Einmannbetrieben oder in kleinen Unternehmen, teilweise aber auch in mittelständischen Unternehmen oder kommen aus großen Konstrukten heraus. Es sind Menschen, die führen, es sind Menschen, die Entscheidungen treffen und die Verantwortung tragen. Häufig für andere und die irgendwann angefangen haben, auch mehr und mehr bei sich zu gucken, wie sie die Verantwortung für sich selber wieder in die eigenen Hände bekommen. Und das ist das, was ich gerade recht umfangreich schon beschrieben habe, wie ein Weg aussehen kann, wenn du die Verantwortung anderen überträgst über dein Wohl und Weh, über deinen Lebensweg und über deine individuelle persönliche Zufriedenheit. In der Funktion, in der sie sind, die manchmal wie eine zweite Haut wirkt, auch das habe ich gerade beschrieben, also dieses Rollenverständnis, einer Rolle, in eine Rolle zu wachsen, eine Rolle zu spielen, verlieren sie das feine Gefühl für sich selbst. So ist es, auch das ist ja die Reflexion oder die Rückmeldung, die ich über jetzt mehrere Jahre Beratung mit anderen auch erhalten habe, die sich nicht mehr wohlfühlen in Anzug, im Kostüm. Und auch da ist an sich ja nichts gegen zu sagen, wenn man es gerne trägt, aber wenn das wie eine Uniform erzwungen ist und nicht zu deiner Persönlichkeit passt, dass du in etwas reingezwungen bist, dann ist es an der Zeit, auf deine Persönlichkeit zu achten und dem zu folgen, was dir selber gut tut, anstatt zu sagen, ich spiele das Spiel mit. Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Also wenn es da ein Lehnsherren gibt in Form von einem Arbeitgeber, der dir vorschreibt, das gehört dazu, dass du das machst und nein, es gibt keinen Casual Friday und es wird hier, ne, das und das erwarte ich, habe ich auch einmal gehabt in meiner letzten Anstellung, dass ich im Anzug mit Krawatte, mit feinen Schnürschuhen arbeiten musste und gemerkt habe, das bin ich so gar nicht, ganz und gar nicht. Na, wenn ich es freiwillig mal trage, okay, aber das wirst du, glaube ich, an 2 Tagen im Jahr, wenn überhaupt, bei mir erleben, dass ich gerne mich in etwas, in einen Anzug reinzwänge. Menschen, mit denen ich arbeite, sagen mir auch häufig, ich weiß eigentlich, was zu tun ist. Ich weiß nur gerade nicht, ob ich es wirklich noch will. Das heißt, sie kennen ihre Aufgabe und sie sagen, naja, wir haben uns ja nun das Haus gekauft. Wir haben uns ja nun den Wagen oder den Zweitwagen angeschafft. Wir wollen ja oder wir müssen ja irgendwie den Kindern auch was bieten und müssen ja gucken, dass wir in Urlaub kommen. Also da, ne, alle Punkte, die wir jetzt schon durchgesprochen haben oder die ich jetzt hier in den letzten 45 Minuten angesprochen habe, spielen ja durchaus auch mit rein, was auch ein gewisser sozialer Druck ist, etwas zu tun, etwas zu erfüllen, was nicht unbedingt dem eigenen Seelenheil dient, sondern was die Klassenkameraden oder die Kolleginnen, Kollegen, die Nachbarn, die Eltern, also auch da wieder. Es gibt viel sozialen Druck auch nach wie vor, warum viele Menschen ihre Rolle leben, ihre Rolle erfüllen und sagen, Faust in der Tasche, Zähne zusammenbeißen, da muss ich jetzt durch, weil die Umstände zwingen uns ja dazu, den Betrag aufzubringen. Dass man auch anders, mit weniger vielleicht, zurechtkommen könnte, und das heißt ja nicht direkt in einen Mangel reinzurutschen, zu sagen, also muss jetzt jeder in eine Mietskaserne ziehen, wenn du vorher eine Doppelhaushälfte oder ein Haus oder was auch immer hast oder hattest. Es geht ja erstmal darum zu sagen, bist du mit dem gegenwärtigen Zustand deines Lebens zufrieden? Bist du glücklich mit dem, wie es ist? Gibt es perspektivisch etwas, wo du sagst, okay, es lohnt sich jetzt für einen gewissen Zeitraum die Zähne zusammenzubeißen? Oder bist du an einem Punkt, wo du sagst, mit aller Mühe und Not kriege ich mich jetzt hier noch 2, 5, vielleicht allerhöchstens 10 Jahre noch durchgeschleppt, aber zu welchem Preis? Dass du dann entweder übergewichtig, untergewichtig, körperlich, mental, psychisch kaputt bist und nicht mehr liebensfähig, nicht mehr liebenswert bist, vielleicht die Partnerschaft zugrunde gegangen ist, ihr vielleicht das Haus verkaufen müsst irgendwann. Also wäre ja die Frage auch zu schauen, wann ist für dich der Zeitpunkt gekommen, die Reißleine zu ziehen? Und zwar nicht die Reißleine des Lebens, sondern die Reißleine von dem, was du versuchst mit aller Macht im Moment aufrechtzuerhalten. Und was wären die Konsequenzen? Also auch da, wenn du in Partnerschaft lebst, dann setzt euch mal zusammen und besprecht euren Gemütszustand. Wie zufrieden, wie glücklich seid ihr denn miteinander, aber auch jeder für sich? Und ist das Leben, was ihr aufrechterhaltet, das Leben, was ihr euch eigentlich wünscht? Und was wären die Alternativen zu dem? Erstmal geht's ja nur darum, sich dessen bewusst zu werden, dass es Alternativen gibt. Dass du halt nicht musst, sondern dass du Möglichkeiten hast. Und die sind vielleicht manchmal schmerzhaft, die sind vielleicht manchmal auch schwer einzuleiten, aber rückblickend kann es dann sein, und für die, die den Weg gegangen sind, aus dem Beamtentum zum Beispiel in die Freiheit der Selbstständigkeit, aber auch in anderen Wegen, die auch vielleicht sogar in höheren Lebensjahren mit Weisheit, mit Erfahrung, auch nicht unbedingt mit dem dicken Bankkonto viel mehr Zufriedenheit in sich gefunden haben, dass die rückblickend alle sagen können, das war damals die beste Entscheidung, die ich getroffen habe, dass ich nochmal meinem Leben eine neue Wendung gegeben habe und nicht dem gefolgt bin, was in der Siedlung, in der Nachbarschaft, im Freundeskreis gang und gäbe ist und das einfach so mitlaufen zu lassen, weil es der bequemere Weg ist, als sich wirklich auseinanderzusetzen. Ja, die Gespräche, die beginnen nicht bei der Lösung, sondern bei der Wahrheit. Das heißt, es geht immer darum, erstmal zu hören, wer jemand ist, zu hören, wo jemand steht und dann durch meine Arbeit, durch meine Beratung, durch meine Analysen aufzuzeigen, was möglich wäre und dann den Schritt, zumindest ein Stück weit oder den Weg ein Stück weit gemeinsam zu gehen, indem ich begleite, indem ich durch regelmäßige Reflexion, durch regelmäßige Termine, das kann über ein paar Monate sein, das geht teilweise aber auch über mehrere Jahre, das entscheidest du. Du entscheidest ja generell in deinem Leben, ob du dich jetzt hier von mir angesprochen fühlst oder nicht, ob du dir vorstellen kannst, dass wir gemeinsam einmal einen Blick auf deine Lebenslandkarte werfen. Und wenn du da Interesse dran hast, dann melde dich bei mir. Und wie gesagt, das ist bei manchen Menschen relativ überschaubar vom Zeitrahmen her. Und bei einigen anderen ist es so, dass sie einfach sagen, mir tut das so gut, dass wir uns einmal im Monat miteinander austauschen, dass ich einmal im Monat ihre aktuelle Lage, ihre aktuelle Situation durchleuchte, dass ich analysiere und dass wir aus dem Statusbericht, was mir jemand gibt, also ein Zwischenbericht, wo er oder sie gerade steht, das Ganze dann astrologisch abgeglichen auf das, welche Möglichkeiten, welche Chancen, welche Challenges sind jetzt gerade akut da, dass sich daraus wieder ein Fahrplan ergibt für den nächsten Zeitraum bis zum nächsten Termin. Also es ist etwas, was wunderbar und erfolgreich funktioniert. Und wie gesagt, immer die Frage ist, was willst du in deinem Leben erreichen? Was bist du bereit dafür zu tun? Ich bin auf jeden Fall da, wenn du das Gefühl hast, dass es für dich mit mir an der Seite ein Stück besser werden kann oder leichter werden kann, als es im Moment ist. Weniger suchen, mehr sein, so ist der Titel auch dieser Folge. Das ist nicht nur ein schöner Satz, sondern es ist ein Zustand. Nämlich das Suchen im Außen, bewusst oder unbewusst, loszulassen und mehr in dir selber anzukommen, mehr du selbst zu sein, in dir, wie du vorgesehen bist und mehr Frieden in dir selber zu finden und ja irgendwann auch erfüllter auf dich selber schauen zu können. Das beginnt da, wo du innerlich wieder hörst, was du vorher überlagert hast. Vielleicht ist es nicht die Strategie, die fehlt. Vielleicht ist es nur die Verbindung zu dir selbst, die gerade etwas leiser geworden ist. Mach dir bewusst, du bist kein Projekt, du bist kein Ziel. Du bist nicht hier, um dich zu beweisen, sondern um dich zu erinnern. Das ist es. Wir haben es alle in uns angelegt und das meiste Wissen ist schon da. Und es gibt Areale in uns, in denen wir Wissen aktivieren können. Und es gibt auch Areale, in denen wir neues Wissen dazu erlangen können. Aber in erster Linie oder in häufigsten Fällen geht es eher darum, sich zu erinnern, warum was für uns wichtig ist und vielleicht auch loszulassen, was andere uns erzählt haben, was für uns wichtig ist. Also erinnere dich daran, wie es sich anfühlt, in dir selbst geordnet zu sein. Dass du mit einem klaren, starken Bewusstsein für dich selber erkennst, warum, wann, welcher Schritt für dich der richtige ist, weil er sich gut und richtig anfühlt. Und wenn sich etwas gut und richtig anfühlt, dann fällt auch der nächste Schritt danach etwas leichter. Und dann strahlst du ja auch Zufriedenheit aus und du wirst für andere Menschen anziehender, wenn du bei dir bist, wenn du ein gutes Gefühl hast mit deinen Schritten auf deinem Weg. Und es fällt immer dann ja auch leichter, mit Menschen ins Gespräch zu kommen oder angesprochen zu werden, wenn jemand Gelassenheit und Freundlichkeit ausstrahlt und Zufriedenheit ausstrahlt, als wenn jemand verbittert ist oder an allem immer was zu nörgeln und zu meckern hat. Lass mich abschließend noch eine Frage stellen an dich, nämlich, was darf heute still werden, damit du dich wieder hören kannst? Was darf heute wieder, nicht heute wieder, was darf heute still werden, damit du dich wieder hören kannst? Wenn du das Gefühl hast, etwas in dir hat mitgeredet heute in der Folge, also etwas in dir, deine innere Stimme hat sich gezeigt, hat sich gemeldet, dann weißt du, dass du richtig warst, hier reinzuhören. Und ich danke dir für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, da war das ein oder andere dabei, was etwas in dir zum Klingen gebracht hat, was vielleicht auch eine Erinnerung in dir wachgerufen hat. Und vielleicht hast du jetzt gerade ein kleines Stück weniger gesucht und ein bisschen mehr dich selbst gespürt. Ich wünsche dir einen guten Tag, eine gute Woche und gib gut auf dich Acht, gib gut auf andere Acht und gib stets dein Bestes für dich selbst, für deinen Weg, für deine Zufriedenheit. Ich danke dir für deine Zeit und Aufmerksamkeit. Ich danke Sebastian Fischer, der das hier alles technisch aufbereitet und online stellt, mit all den Einblendungen, mit der Musik, die im Hintergrund läuft. Und ja, auch das schon seit Anbeginn von Moin Leben und weit darüber hinaus. Das heißt, diese Zusammenarbeit hält auch lange, weil wir beiden etwas tun, wofür wir beiden uns entschieden haben und in dem wir beiden glücklich sind. Er für sich und ich für mich. Und ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es wieder heißt Moin Leben, mein durchaus astrologischer Podcast. In diesem Sinne, ganz, ganz liebe Grüße aus Köln und bis ganz, ganz bald. Das war Armin. Mach's gut. Tschüss.